Das war es noch nicht, ein biografisches Gespräch mit Serdar Somuncu. Mein Name ist Bent Erik Scholz. Serdar, wir haben jetzt viel gesprochen über diese Mein Kampfzeit und die Zeit danach, die starke öffentliche Aufmerksamkeit, gleichzeitig diese konstante Bedrohungssituation. Wie sah dein Privatleben in der Zeit aus?
Ich war 1996, ich glaube in Düsseldorf, wenn ich das jetzt alles richtig hinbekomme. Ja, war so in Düsseldorf und ich war da mittlerweile natürlich aufgrund der besser laufenden Tournee in der Lage dazu, mir eine Wohnung zu leisten. Und zwar mal eine richtige schöne Wohnung, Altbau, drei Zimmer, wo ich dann zusammen mit meiner Freundin gewohnt habe. Und ja, fast schon bürgerlich gelebt habe. Also der ganze Wirbel meiner Jugend und späten Jugend und Pubertät, der hatte sich so ein bisschen verflüchtigt, obwohl es immer noch ein paar Dinge gab. Also die Auseinandersetzung mit mir selbst, die ging natürlich weiter. Aber ich war auf jeden Fall mittlerweile viel angekommener und hatte zum ersten Mal auch sowas wie eine Heimat. Also es war für mich ein Gefühl, als müsste ich nicht mehr so viel suchen, weder in mir noch um mich herum. Aber auch das war trügerisch. Also das war auch wieder nur ein Übergang und eine kurze Ruhepause, bevor es dann sich nochmal dramatisch verändern sollte.
Inwiefern hat es sich dann dramatisch verändert?
Diese zweite Beziehung war auch eine sehr lange Beziehung und das war eine sehr intensive Beziehung. Es war eine Kollegenbeziehung auch. Also wir haben zusammen gespielt und gearbeitet und ich habe auch inszeniert, sie auch inszeniert. Und das war natürlich nicht ohne Konflikte. Also da gab es immer wieder auch Reibungspunkte. Und da sie auch jünger war als ich und ich vielleicht an einem anderen Lebenspunkt stand, war das ein Faktor, den wir von Anfang an eigentlich hätten sehen müssen, den wir nicht gesehen haben und der sich eingeschmuggelt hat in die Beziehung, der dann immer größer wurde, bis er am Ende auch zerstörerisch war. Und das war für mich, ich war ja mittlerweile schon älter, die Zeit, über die wir sprechen, da war ich so 32, also ich war schon ein erwachsener Mann. Das war für mich dann schon ein ziemlich krasser Einschnitt in meinem Leben. Also nochmal diese Veränderung, diesen Rückschritt zu gehen und alles nochmal von vorne anzufangen. Aber bis dahin dauerte es noch. Das war jetzt erstmal die Zeit, in der es noch relativ idyllisch war. Und ich dachte, ja, cool, ich habe was erreicht, meine Arbeit läuft, ich bin irgendwie auch bekannt, jetzt nicht so bekannt wie irgendwelche Stars, aber habe einen Platz im Bewusstsein der Öffentlichkeit und damit konnte ich gut leben. Das war für mich erstmal eine entspanntere Zeit.
Es kam ja dann, nachdem du Hitler und Goebbels gemacht hast, die Bild-Zeitung. Mhm. Und die wurde dann dein Thema. Da ging es dann praktisch um Propaganda heute und auch ein Stück weit um Faschismus heute. Wann war da dieser Moment da? War das auch eine Intuition, wie bei Mein Kampf, als du gesagt hast, so, ja klar, das würde ich machen? Oder war das etwas, wo du dann erst überlegt hast, so, na, ist das jetzt so eine coole Idee? Weil ab dem Punkt, da ging es ja dann wirklich noch mal mehr um Improvisation.
Ja, die Bildlesung war ja etwas, was als Folge der Auseinandersetzung mit diesen Propagandatexten passierte und stattfand. Und sie war eine Übertragung der Thematik in die Gegenwart und auch gleichzeitig die erneute Fragestellung, sind wir eigentlich gefeit, sind wir immer noch anfällig oder können wir uns bewahren, unser Bewusstsein oder eben können wir uns gegenüber Einflüssen wehren, egal jetzt aus welcher politischen Richtung sie kommen und wer verursacht das eigentlich, also wer beeinflusst uns eigentlich so stark, dass wir vielleicht manchmal gar nicht in der Lage dazu sind, zu unterscheiden zwischen wahr und falsch. Und natürlich kommt dann relativ schnell die Bild-Zeitung ins Blickfeld und man denkt, ah, das ist ein modernes Propagandamedium. Und als ich die Bild-Zeitungslesung angefangen habe, war ich ja schon als Kabarettist und ja, bald auch schon als Comedian etabliert. Und ich hatte durch auch meine private Situation das Gefühl, ich muss nicht mehr so viel kämpfen. Ich muss mich nicht mehr so viel rechtfertigen. Ich kann jetzt auch ein bisschen noch deutlicher in die Offensive gehen und ich muss mich auch nicht verstecken hinter Aufklärung und Aufarbeitung, sondern ich kann jetzt auch mal Ankläger sein. Und das war eine gute Idee. Das war der Anfang zu einer neuen Phase, in der ich mich gelöst habe von diesem, ich nenne es jetzt mal Opferdenken und der traditionellen Perspektive, die man hat, wenn man über Rechtsradikalismus spricht, nämlich als Betroffener oder als jemand, der anklagt, hin zu einer Position, in der ich mich auch selbst angreifbar mache. Bei der Bild-Zeitung war das erstmal harmlos, weil die Bild-Zeitung natürlich in der Wahrnehmung der breiten Öffentlichkeit übereinstimmend ein schlechtes Medium ist. Und die Vorbehalte und die Aversion gegen die Bild-Zeitung ja fast schon Common Sense sind. Also da wird nicht drüber gestritten. In einer bestimmten Gesellschaftsschicht gilt die Bild-Zeitung als verwerfliches Propagandamedium. Aber was das Risiko war, was ich mit der Bild-Zeitung eingehen wollte, war auch aus den Erfahrungen resultierend, die ich zuvor in der Theaterarbeit gemacht hatte, zum Beispiel auch mit den Bekenntnissen eines heimlichen Nudisten, noch näher an die Vermengung zwischen Fiktion und Wahrheit zu kommen und mich selbst und meine Intuition so herauszufordern, dass am Ende, wenn ich mich mir selbst überlasse, es eine Frage der Konsistenz meiner Haltung und der Glaubwürdigkeit ist, die ich auf der Bühne repräsentiere, ob das, was ich sage, auch tatsächlich funktioniert oder ob ich mich vielleicht verstolpere oder in mir irgendwo auch Dinge sein könnten, die mich angreifbar machen. Das war sehr spannend und das war ein großes Risiko, denn ich habe ja die Bild-Zeitung jeden Abend aufs Neue vorgelesen. Das heißt, es war immer die tagesaktuelle Bild-Zeitung, die ich öffentlich geöffnet habe, aus einem Umschlag geholt habe, ohne zu wissen, was auf der Titelseite steht. Und dann habe ich 2 Stunden lang komplett improvisiert auf die Bild-Zeitung.
Das klingt ja im Grunde genommen wie so eine Übung an der Schauspielschule, ne? Also der Versuchsaufbau, das ist ja wirklich wie so eine Fingerübung in Improvisation. War das dann auch ein Moment, wo sich deine Selbstwahrnehmung geändert hat? Saßt du da dann mit dem Selbstbewusstsein, ich mache jetzt hier Comedy-Kabarett, oder sahst du dich selbst noch als Schauspieler nach wie vor?
Ich wurde ja in die Kabarett- und Comedy-Ecke gedrängt, weil sie ja letztendlich der Zugang war zum Fernsehen. Und das Fernsehen damals noch als lineares Medium das Hauptfeld war, auf dem man sich bewegen musste, um in irgendeiner Form massentauglich erfolgreich zu sein.
In der Zeit hast du ja dann auch den Pri-Pantheon bekommen.
Genau, 2004. Ich hatte vor dem Pri-Pantheon Auftritte in einschlägigen Kabarettformaten. Das waren die Mitternachtsspitzen im WDR oder eben Nightwash, das war diese Stand-Up-Comedy-Sendung auch auf dem WDR. Und da war ich zunächst erstmal ein Fremdkörper, weil ich ja gar keine kabarettistischen Texte vortrug.
Wie bist du denn da überhaupt hingekommen, wenn du eigentlich ein Schauspieler bist? Also Moritz Bleibtreu tritt ja auch nicht bei Nightwash auf.
Ja, das stimmt. Es war einfach Zufall. Es war so, dass ich mit dieser Hybridlesung, das war ja mein Kampf, nichts anderes war das, aus meinem Kampf zu lesen, es zu kommentieren, bin ich ins Blickfeld der Redakteure geraten. Und einer dieser Redakteure, der in einer Mein Kampf-Lesung von mir war, der hat mich eingeladen und gesagt, hey, hättest du nicht Lust, Ausschnitte dessen in einer Kabarett-Sendung vorzutragen, was für mich undenkbar war, weil für mich war Kabarett immer Dieter Hildebrand, Scheibenwischer oder sonst was, was sehr hochgestochen klang und auch in eine politische Richtung ging, die ich auf der Bühne gar nicht vertreten wollte. Aber das Angebot kam und ich fand es jetzt nicht so abwegig, dass ich gesagt habe, okay, ich probiere das mal und siehe da, es funktionierte. Also es funktionierte, auf eine Bühne zu gehen und Hitler-Texte zu rezitieren, ohne dass man dabei in irgendwelche Fettnäpfchen trat, sondern die Leute verstanden das. Und es war letztendlich auch der einzig richtige Weg, weil ich ja mit dem, was ich tat, das habe ich ja auch schon gesagt, nicht zu meinesgleichen gehen wollte, um mich rückzuversichern, dass ich eine gute Meinung habe, sondern ich wollte damit Leute erreichen, die eben nicht zu mir kommen würden normalerweise und die auch nicht die traditionelle Theaterklientel sind. Und da war ich dann in diesem, ich nenne es jetzt mal, relativ populären Bereich von Unterhaltung eigentlich genau richtig. Denn da waren Leute, die keine Ahnung hatten von Mein Kampf und die dann ganz überrascht den Kopf schüttelten und sagten, wow, das hat ja Comedy-Potenzial. Und mit der gepaart mit der Multiplikation, die das mit sich brachte, wurde die Arbeit dann nochmal umso effektiver. Dass ich dann den Prix Pantheon gewonnen habe, das war eher, ja, wie soll ich sagen, das war eher Zufall, weil ich auch da wieder nicht wusste, was soll ich da eigentlich? Und gesagt habe, ja gut, aber wenn ich eingeladen werde, gehe ich hin. Und dann schlug das ein wie eine Bombe und ich gewann plötzlich diesen renommierten Kabarettpreis. Und alle schlugen sich um mich und wollten, dass ich in ihre Sendung komme, als Comedian und Kabarettist, als türkischer Comedian-Kabarettist, der das Unmögliche macht, nämlich aus Hitlers Mein Kampf vorzutragen und dabei sogar witzig zu sein.
Und dann hat sich das ja verschoben, weil du bist ja dann nicht in diese Sendung gegangen und hast nur über Mein Kampf geredet, sondern daraus kristallisierte sich ja irgendwann diese eigene neue Persona. Oder wie ging das vonstatten? Weil du sprichst ja dann eben nicht mehr nur über Mein Kampf, wenn du dann später bei Stefan Raab bist.
Ja, weil sich das natürlich erschöpft hat. Also ich konnte das jeweils nur einmal machen. Sonst wäre ich ja der Mein Kampf-Clown geworden und der wollte ich nicht sein. Und nachdem ich dann den Prix Pantheon gewonnen habe und viele auf mich zukamen und sagten, ey, das ist doch geil, das ist Comedy, mach das doch, habe ich überlegt, ja, im Grunde genommen ist das nichts anderes als meine Theaterarbeit. Ich improvisiere ja sowieso fast immer, wenn ich auf der Bühne bin. Und mich jetzt da hinzustellen vor ein Kabarett- oder Comedy-Publikum und über tagesaktuelle Dinge zu sprechen, in der pointierten Art und Weise, war für mich nichts Unmögliches und schon gar nicht erst fremd. Also habe ich mich darauf eingelassen und spätestens bei der Folgeeinladung, so war das bei Stefan damals, musste ich aber irgendwas anderes machen, weil sonst wäre es redundant geworden. Also habe ich überlegt, was kann ich machen, und dann fielen mir natürlich diverse Dinge ein, und so ergab sich das von Folge zu Folge mehr, dass ich immer deutlicher in Richtung Comedy oder Kabarett ging, obwohl ich das eigentlich nie wollte und es mir auch ehrlich gesagt nie so wirklich großen Spaß gemacht hat.
Das hat ja bei dieser Bildlesung aber auch schon angefangen, ne? Also da ist ja dann der Kommentar auch mehr und mehr in sowas Kabarettistisches. Also du hast dann irgendwann auch Szenen entworfen, die du dann erzählt hast. Und halt dann so dieses Baby da, Baby wo. Hm. Dieses Spiel mit diesen Regularien der Bildzeitung, oder was ist Regularien, aber mit diesen Regelmäßigkeiten, die sich dort finden. War das aufgrund dieser Bildzeitungslesung, dass du dann auch zu der Blattkritik eingeladen wurdest?
Ja, das war eine andere Geschichte, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Also zunächst mal war das Experiment, die Bild-Zeitung unvorbereitet vor Publikum vorzutragen und sich dem Druck auszusetzen, 2 Stunden für Unterhaltung zu sorgen, ja ein Theaterexperiment. Und es war eine Kombination aus Fertigkeit, nämlich Texte vortragen zu können, sodass sie in irgendeiner Form hörbar sind. Und auf der anderen Seite, ja, gegebenes Talent, dann in solchen Momenten auch zu erkennen, in welche Richtung man es überspitzen muss, damit sie nicht nur hörbar sind, sondern auch pointiert und witzig sind. Und um das zu können, und das ist eigentlich das Grundprinzip meiner gesamten Theaterarbeit und meiner Philosophie, die hinter meiner Theaterarbeit steht, bedarf es einer ganz wichtigen Sache. Der Schauspieler muss immer mehr wissen, als er auf der Bühne zeigt. Das ist ganz wichtig. Und um mehr zu wissen, muss er nicht mehr Text lernen oder mehr Text sprechen, sondern er muss mehr Wissen haben und er muss Wissen erlangen. Und deswegen beginnt eigentlich meine Schauspielarbeit immer, bevor ich auf der Bühne bin. Und das war bei Mein Kampf so, als ich recherchiert habe, als ich die Briefe geschrieben habe, als ich dokumentiert habe. Und das war bei allen anderen Programmen auch so und das war auch bei meinen Inszenierungen immer so. Und bei der Bild-Zeitung war es eben auch so, dass ich angefangen habe, erstmal mich mit der Materie Bild-Zeitung zu beschäftigen und auch mit der Tradition dieser Zeitung und mit der Herkunft ihrer Ideologie auseinanderzusetzen, um auf der Bühne dann letztendlich einen Extrakt dessen in das zu verpacken, was ich eigentlich als Comedy oder Kabarett getarnt hatte.
Also den Leuten an den Stellen, wo es sich gut einschleichen lässt, immer so noch so ein bisschen diese Information praktisch mit unterzuschieben.
Ja, weil das war ja das Wesen und auch der Kern meines Anliegens. Also ich wollte Informationen geben. Ich wollte ja nach wie vor die Frage besprechen, sind wir heute auch anfällig für Propaganda? Und welche Propagandamechanismen gibt es eigentlich heute, die wir gar nicht wahrnehmen oder die unterschwellig in unsere Wahrnehmung eindringen können? Und wie könnten wir uns dagegen wehren? Und deswegen musste ich mich eben tatsächlich auch mit der Machart der Bildzeitung auseinandersetzen.
Man kann sagen, du wolltest so ein bisschen heimlich Medienkompetenz schulen, oder?
Ob ich das so nennen würde, weiß ich jetzt nicht. Kann sein, ja, ich wollte vor allem auch eine aufklärerische Auseinandersetzung führen. Und da gibt es viele Aspekte. Also die Bild-Zeitung mit einer Auflage von heute, ich weiß gar nicht mehr, 2 Millionen, also stetig sinkend, ist immer noch das Hauptmeinungsmedium der Bundesrepublik. Auch wenn das unterschätzt wird. Aber in vielen Krisen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, stand die Bild-Zeitung an vorderster Front und hat Meinung beeinflusst. Sei es jetzt in der Frage, als es um die Korruption oder den Skandal in Griechenland ging, sei es während Corona oder sei es aber auch eben während anderer politischer Diskussionen, die Bild-Zeitung ja auch immer versucht zu befeuern, indem sie bestimmte Kampagnen fährt. Ob das gegen Personen ist oder gegen Meinungen, das spielt für die Bild-Zeitung keine Rolle, solange sie damit Klicks und Aufmerksamkeit generiert. Und um das zu wissen, muss man eben wissen, welche Struktur hinter dieser Zeitung steckt, wer diese Zeitung gegründet hat, mit welcher Ambition und welcher Absicht sie gegründet wurde, welche Prinzipien sie hat. Zum Beispiel immer noch diese 3 Grundfesten, bedingungslose Treue zu Israel, transatlantisches Bündnis und das dritte, habe ich jetzt vergessen, die Wiedervereinigung Deutschlands nicht anzustreben, also die DDR nicht anzuerkennen. Deswegen war lange Jahre ja auch das Wort DDR immer in Anführungsstrichen geschrieben in der Bild-Zeitung. Und diese 3 Prinzipien, die Axel Springer herausgegeben hat, die gelten bis heute. Wenn man sieht, wie die wechselnden Chefredakteure der Bild-Zeitung das versucht haben zu transportieren oder zum Teil auch zu unterwandern, dann ist das ein Paradebeispiel dafür, wie Medienpolitik funktioniert und wie vor allen Dingen Medienmacht funktioniert und ausgeübt wird. Aber das ist eben nur ein Teilbereich gewesen. Weiter kam natürlich auch hinzu, welche Widersprüche es in der Bild-Zeitung, welche Widersprüchlichkeiten es in der Bild-Zeitung gibt. Dass jemand wie Oskar Lafontaine Kolumnist war in der Bild-Zeitung, dass jemand wie Alice Schwarzer in einem durch und durch sexistischen Blatt auf dessen Titelseite nackte Frauen zu sehen waren. Katja Kessler, die ehemalige Partnerin von Kai Diekmann, glaube ich, war das, die diese Kolumnen geschrieben hat, in billigsten Jargon, dass eine Frau wie Alice Schwarzer sich dazu herablässt, in der Bild-Zeitung eine Kolumne zu schreiben. All das ist ja eine Demonstration dessen, dass Macht auch in Strukturen eindringen kann, die vorgeben, gefeit dagegen zu sein, Macht zu missbrauchen.
Und da ist ja interessanterweise der Impuls genau derselbe, den du auch bei deiner Arbeit hast. Ne? Also der Druck, den die Bild-Zeitung ausübt, ist der Druck, dass sie etwas, dass sie mehr weiß. Ne? Also bei Alice Schwarzer war das eben auch diese Geschichte. Alice Schwarzer wurde ja praktisch erpresst. Mhm.
Ich auch. Das kann ich auch noch später erzählen.
Du kannst es auch jetzt gerne erzählen.
Naja, ich bin ja durch meine Lesung ins Visier der Bild-Zeitung geraten und du hattest das eben schon angedeutet. Eines Tages kam von der obersten Etage der Bild-Zeitung, sprich von Kai Diekmann, der damals Chefredakteur war, die Einladung zu einer Blattkritik nach damals noch in Hamburg. Und das war zum einen natürlich eine Adelung und eine Ehrung meiner Arbeit, weil ich gemerkt habe, okay, selbst die Bild-Zeitung nimmt das wahr, was ich mache. Aber zum anderen war es natürlich auch unklar, warum ich dort hingehen sollte, um eine Blattkritik zu geben. War das eine Falle? War das der Versuch, mich zu vereinnahmen? Sollte ich da zu Tode umarmt werden? Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass es eine Mischung aus allem war. Also zunächst war es, dass man dem Feind in die Augen schauen wollte, obwohl ich kein wirklich ernstzunehmender Feind für die Bild-Zeitung bin und das auch gar nicht behaupten will. Aber ich war jemand, der sie an einer unangenehmen Stelle vielleicht gepiekst hat. Und zum anderen wollte man vielleicht auch gucken, ob ich korrumpierbar bin, also ob man mit mir Geschäfte machen kann, weil ich für die Bild-Zeitung offensichtlich ja auch ein sehr ambitionierter und funktionierender Transporteur und Vermittler von Meinung war und gepaart mit den Alleinstellungsmerkmalen, die ich habe, also ein Migrant zu sein, wäre das vielleicht ein gefundenes Fressen gewesen für die Bild-Zeitung. Die haben aber relativ schnell gemerkt, dass das nicht ging und dann haben sie umgeschwenkt. Und wenn die Bild-Zeitung umschwenkt, dann passiert genau das, was du sagst, dann fängt sie an, Informationen zu sammeln. Also Fotos oder irgendwelche Gerüchte oder also sie bilden sich ein Repertoire von Dingen, die sie im Falle eines Falles gegen dich verwenden können, um dich das tun zu lassen, was sie von dir wollen. Und da gibt es nur 2 Möglichkeiten. Da gibt es dieses berühmte Fahrstuhlbeispiel. Ne, wer mit dem Fahrstuhl nach oben fährt, der fährt auch wieder runter. Das hat, weiß ich gar nicht, wer gesagt, Wehner oder irgendein SPD-Politiker. Und da gibt es nur 2 Möglichkeiten. Entweder du lässt dich auf sie ein, so wie das zum Beispiel Leute wie Oliver Pocher machen, auf eine sehr geschickte Art und Weise, und belieferst sie sogar mit Informationen und wirst dafür mit positiver Berichterstattung belohnt, oder du weigerst dich und setzt dich einer permanenten Drohung aus. Also permanent eigentlich schwebt das Damoklesschwert über dir, weil die Bild-Zeitung dir suggeriert, wir könnten im Falle eines Falles dich vernichten. Und das habe ich eigentlich mit Beginn der Bild-Zeitung bis zum heutigen Tage erlebt. Nicht so dramatisch, weil ich nicht wichtig genug bin, aber doch dramatisch genug, um mir Angst zu machen und mich mindestens darauf genauer achten zu lassen, wann ich was in der Öffentlichkeit auch aus meinem Privatleben preisgebe.
Als du da in diesem Hamburger Büro warst, du hast ja einen Artikel darüber geschrieben. Was waren das für Eindrücke, die du da hattest? Also das ist ja eigentlich eine völlig entrückte eigene Welt.
Ja, ich kannte ja das aus dem Film Die verlorene Ehre der Katharina Blum, den Volker Schlöndorff in den 70ern gedreht hat und der für uns als Jugendliche ja auch so ein bisschen Leitmotiv war in unserer Abneigung gegen die Bild-Zeitung. Und ich kannte natürlich auch das, was Günter Wallraff gemacht hat, als er sich in die Redaktion eingeschlichen hat, der Bild-Zeitung, um über die Methoden der Bild-Zeitung zu berichten. Aber ich hätte nie gedacht, dass es so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Es ist eigentlich sogar noch schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe.
Ja, es war ja damals diese Diekmann-Zeit, war ja auch die Zeit des digitalen Umbruchs. Diekmann, der dann eine Weile lang in den Silicon Valley geschickt wurde und dann zurückkam mit dieser Internet-Yuppie-Attitüde, sich diesen Bart hatte stehen lassen und so weiter. Also das muss ja wirklich ein Umfeld gewesen sein, wo du dir denkst, so mein Gott, was ist hier los? Was ist das für ein Wahnsinn? Und Leute, die ganz viel reden und sich wichtig nehmen. Und da oben so dieser Chefredakteur, der ja auch zur Hälfte so ein Mini-Diktator ist. Das müssen krasse Eindrücke sein.
Ja, und es noch krasser eigentlich ist, dass man merkt, wie klar die Agenda ist, die Bild-Zeitung verfolgt. Diese Agenda ist ganz klar Einfluss zu nehmen auf die Politik, auf die Gesellschaft, weil sie nämlich nicht nur ein ideologisches Ziel verfolgt, sondern auch ein ökonomisches. Also die Bild-Zeitung will schlicht und einfach Geld verdienen, Klicks generieren, Abos verkaufen, obwohl sie ja keine Abos verkauft. Also es gibt nur die Bild am Sonntag, die man abonnieren kann. Sonst kann man jetzt ein Bild-Plus-Abo erwerben. Das heißt, das Hauptfeld der Bild-Zeitung bei der Akquise hat sich auch verlagert ins Internet, weil heute die Wahrnehmung der Menschen viel kurzfristiger ist und das Auffassungsvermögen sich immer mehr reduziert. Also wenn heute nicht in einer irren Geschwindigkeit nachgefüttert wird in der Nachrichtenlage, verlieren die Menschen schnell das Interesse. Und deswegen hat die Bild-Zeitung in den letzten Jahren perfektioniert, wie sie das Interesse der Menschen generieren kann, indem sie eigentlich immer antizipiert, in welche Richtung sie gehen muss, damit Leute sie lesen und dann diese Richtung so lange beibehält, wie sie merkt, dass sie gelesen wird, aber überhaupt keine moralische Verpflichtung dazu sieht, dieser Richtung treu zu bleiben, sondern im Zweifelsfalle auch in die Gegenrichtung umschlagen kann. Das hat man besonders gut bei Corona gesehen. Julian Reichelt, der sich heute so als Corona-Maßnahmen-Gegner ausgibt, war einer der Hauptbefürworter der Corona-Maßnahmen. Als es ganz am Anfang zur Debatte stand, ob es eine Ausgangssperre geben soll oder ob es einen Lockdown geben soll. Da hat er in höchsten Tönen davon geschwärmt, dass die Regierung alles richtig macht und dass man es doch ja noch strenger machen könnte. Und nun behauptet er das Gegenteil. Er ist nun jetzt auch nicht mehr bei der Bild-Zeitung, aber sein Wandel hat schon stattgefunden, während er noch bei der Bild-Zeitung war. Als nämlich Bild-TV plötzlich Diskussionsrunden organisiert hat, in denen ausschließlich Maßnahmengegner saßen und mit einer Werf plötzlich über die Regierung und ihre Verfehlungen sprach, die man vor weniger Zeit davor sich nicht zugetraut hätte.
Erinnerst du dich noch an Reichels Rede an den chinesischen Präsidenten?
Ja. Ja gut, Reichelt ist ein Fähnlein im Wind. Er ist besessen von der Migrationsthematik. Das ist eigentlich seine Kernthematik, die Ausländerfeindlichkeit, die er ja mittlerweile ganz unverhohlen zeigt. Er hat ein großes Problem damit, sich gegenüber der AfD abzugrenzen, was ein Vorwurf ist, den man ihm sehr berechtigterweise machen kann. Aber er lebt noch von dieser Hybris, bedeutsam zu sein, obwohl er gar nicht merkt, dass er sich eigentlich längst schon zum Clown gemacht hat.
Ja, das stimmt. Wir bleiben jetzt aber erstmal in dieser Zeit. Hattest du denn, während du diese Lesung veranstaltet hast, jeden Tag in einer anderen Stadt mit einer anderen Ausgabe der Bild-Zeitung, die du dann eben live entdecktest und kommentiertest, Hast du währenddessen schon irgendwelche Konsequenzen zu spüren gekriegt durch die Bild-Zeitung, irgendwie diese Bedrohung? Irgendwie Bild-Zeitungsjournalisten, die undercover im Publikum saßen?
Das gab es immer wieder. Also es war uns klar, dass die Bild-Zeitung uns auf dem Schirm hat. Und das war ja jetzt in einer Phase, in der meine Arbeit auch erfolgreicher wurde und ich größere Säle, Hallen und Spielorte hatte und viel Publikum kam. Und das konnte man gar nicht mehr übersehen. Also da war die Berichterstattung, sowohl die örtliche als auch die überregionale, so umfangreich, dass es ausgeschlossen war, dass die Bild-Zeitung das nicht mitbekommt. Sie hat natürlich ihre Häscher geschickt, um zu überprüfen, ob ich ihr in irgendeiner Form gefährlich werden konnte. Aber das war ausgeschlossen. Also ich war in einem Segment unterwegs, das niemanden interessiert, außer Kabarett- und Comedy-Publikum.
Das ist ja auch die Frage, ne? Wenn es darum geht, auch bei der Mein Kampf-Lesung ging es ja darum, so können wir diese Mechanismen erkennen. Konntest du mit der Bild-Zeitung denn die Leute erreichen, die du hättest erreichen müssen?
Nein. Das glaube ich nicht. Also es gab ein großes Einverständnis darüber, was das Publikum gemeinsam mit mir über die Bild-Zeitung denkt. Und ich habe das nicht verändern können, ich habe es auch nicht verändern wollen. Aber ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wen ich da hätte vor mir sitzen sehen sollen, um wirklich das Gefühl zu haben, dass ich was verändere.
Okay, sorry, ich hatte dich unterbrochen.
Nein, ich wollte nur sagen, also das war jetzt ja in der Zeit, wo ich ein bisschen arrivierter war und sich die Hallen füllten und dementsprechend ging das ja auch einher mit meiner persönlichen Entwicklung, froh zu sein, dass ich endlich ein Plateau erreicht hatte, auf dem ich mich nicht permanent abmühen musste, um in irgendeiner Form zu überleben. Und wir waren ja ganz am Anfang dort stehen geblieben, wo ich gesagt habe, aus dieser Sicherheit heraus entstand in mir die Idee, nicht mehr eindeutig zu sein, also nicht mehr klar zu machen, wo ich stehe, ob ich links, rechts, für, gegen, Nazi, Anti-Nazi bin, sondern dem Publikum mehr und mehr zu überlassen, darüber zu entscheiden, was sie von mir denken. Und das war dann in der Folge der Moment, als ich auch erkannt habe, okay, die Bild-Zeitung war ein Vorläufer, sie war die logische Fortsetzung der anderen Programme, die ich davor gemacht hatte, aber sie war ein Zwischenstadium, das endgültige Stadium eigentlich, hätte ich erst dann erreicht, wenn ich gar keine Textvorlage mehr brauchte und wenn ich auch gar keine Erläuterungen mehr bräuchte und wenn ich einfach nur auf die Bühne ginge und das täte, was ich als souveräner, also Schauspieler sowieso, aber als, du hast es eben Bösewicht genannt, als souveräner Bösewicht tun könnte, nämlich erstmal um Glaubwürdigkeit zu kämpfen, aber dabei nicht klar zu machen, was man mir eigentlich glauben soll und aus welcher Perspektive man mich eigentlich betrachten soll.
Und das war dann die Rolle des Hasspredigers, die sich langsam herauskristallisierte. Genau. Die ja schon in Ansätzen in der Bild-Zeitungslesung immer mal wieder auftauchte. Mhm. Und das formte sich dann auch so wahrscheinlich mit der Fernseherfahrung, die du sammeltest, ne?
Nicht nur. Also ich hatte ja in den frühen 2000ern ja auch Kontakt mit Christoph Schlingensief. Und ja, meine Arbeit, die ja dann sich nicht nur auf den Bühnen, auf den Kabarett- und Comedy-Bühnen vergrößerte, sondern die auch immer etablierter wurde an renommierten Häusern, die fand plötzlich neue Rezeptoren und adaptierte sich auch in einer Ebene, in der sie als sagen wir mal, große Kunst wahrgenommen wurde und nicht mehr die Kleinkunst war, als die sie gestartet war. Und die Begegnung mit Christoph Schlingensief war kurz, aber sehr intensiv. Die trug auch so ähnlich wie die Begegnung mit Charles Bukowski dazu bei, dass sich nochmal mein Kompass ausrichtete in eine Richtung, die noch klarer und deutlicher war. Weil Christoph jemand war, der das, was ich tun wollte, ja schon Jahre zuvor getan hatte. Nämlich eine Konfrontation zu suchen mit einem Bildungspublikum, mutig zu sein, Experimente zu wagen und Dinge auf den Kopf zu stellen. Ja, Texte nicht so zu reproduzieren, wie sie geschrieben waren, sondern sie umzuarbeiten und neue Texte daraus entstehen zu lassen. Und zentrale Fragen des gesellschaftlich-politischen Zusammenlebens auf eine neue Art und Weise zu stellen, ohne dabei angreifbar zu sein, weil es ja aus einer Kunstperspektive geschah, aber auch nicht komplett gefeit oder immun gegen Angriffe zu sein, also ambivalent zu bleiben, verletzlich zu bleiben. Und das war sehr beeindruckend und imponierte mir und war der Anlass für mich zu sagen, ich kann selbstbewusster sein. Ich muss nicht mehr nur um mein Dasein kämpfen, um meine Miete, um meine Ängste zu bewältigen vor Obdachlosigkeit und Hunger und Not, die ich ja in der Basis meiner Arbeit immer gespürt habe, sondern ich kann meine Arbeit jetzt weiterentwickeln, weil es ein bestimmtes Standing gibt, auch in mir, und ein Selbstvertrauen, was gewachsen ist durch die vielen Erfahrungen, die ich gemacht habe, und kann auf Grundlage dieses Standings auch fordernder werden und mutiger sein und mehr in Kauf nehmen, auch missverstanden zu werden. Und das war schon so der Anfang, also der Anlass durch die Gespräche und die Zusammenarbeit mit Christoph Schlingensief, die damit zu tun hatten, dass er Anfang der 2000er in Zürich Shakespeares Hamlet inszeniert hatte mit namhaften ehemaligen Nazis, angeblich ehemaligen Nazis aus Düsseldorf. Und dieses Stück überall besprochen und später auch verboten werden sollte. So eine frühe Form der Cancel Culture. Und Christoph mich kontaktierte über die Beziehung, die wir über das Schauspiel aus Bochum hatten, um zu fragen, ob er seine Inszenierung nicht in meinem Theater zeigen könnte. Da habe ich natürlich sofort zugesagt und mich sehr gefreut, aber dann kam tatsächlich seine Krankheit dazwischen und es kam nie zu dieser Zusammenarbeit, obwohl wir ja mehrere Wochen eigentlich Kontakt miteinander hatten und schon sehr konkret geplant haben, wie wir das Projekt umsetzen würden. Aber das nur dazu, also da ging es von aus und es landete dann, weil du nach dem Hassprediger gefragt hast, nach all dieser inhaltlichen Auseinandersetzung mit Textvorlagen, bei der Frage danach, kann ich das eigentlich ohne Text? Kann ich das so internalisieren und adaptieren und assimilieren und absorbieren, dass ich auf eine Bühne gehe und einfach das mache, ohne zu befürchten, dass es etwas schief geht. Und das war das Experiment.
Wie hast du das eben in dieser Fernsehwelt dann umsetzen können? Weil wir kennen das ja, es gibt dann Redakteure, die wollen die Texte vorab mal gesehen haben, damit sie wissen, wie sie eine Sendung thematisch sortieren können, damit sie wissen, okay, der wird das und das sagen und damit sie im Zweifel auch sagen können, nee, das möchten wir bitte nicht. Wie ließ sich das vereinen? Denn du warst ja dann damit eben auch, wir haben es erwähnt, bei Stefan Raab, du warst in vielen anderen Formaten, Nightwash wurde angesprochen. Also du hattest dann auch eine Medienpopularität.
Ja, das war etwas sehr Unangenehmes, was ich auch widerwillig in Kauf genommen habe. Also ich wurde mehr und mehr zu so einer Art Star. Und Leute mischten sich plötzlich in meine Arbeit ein. Und auch mein Privatleben veränderte sich dramatisch. Also ich hatte nicht mehr Freunde, die ich aus meiner Jugend kannte oder die ich einfach so kennengelernt hatte, sondern ich hatte immer Menschen um mich herum, die mich vorher schon kannten. Und es war immer unklar, ob die mich kennenlernen wollten, weil ich für sie ein Promi war oder weil das aus einem Interesse entstanden ist, weil sie mich so sympathisch fanden. Und das war ja der Anfang vieler Irrwege, die ich dann gegangen bin, auch in Beziehungen zu Menschen, die mich wirklich schändlich ausgenutzt haben und auch von meinem Talent profitieren wollten. Und ich habe das am Anfang nicht gesehen und auch zugelassen, weil ich das als Beilage und nicht vermeidbarer Teil dieses Karriereabschnitts gesehen habe. Aber ich wurde zunehmend allergischer dagegen und am Ende sogar auch nicht paranoid, aber extrem vorsichtig. Also ich habe mich sehr zurückgezogen, ich habe kaum Interviews gegeben, ich bin auf keine öffentlichen Veranstaltungen gegangen, ich habe sehr vieles abgelehnt, was mir angeboten wurde, weil ich eben auch schlicht und einfach Angst hatte, von falschen Leuten vereinnahmt zu werden und zu viel von mir selbst preiszugeben und zu transparent zu sein.